Vater im Himmel, ich danke dir wirklich so von Herzen, dass wir dir nahe sein dürfen. Dass du uns in Jesus Christus nahe gekommen bist. Herr, und dass du in den Herzen deiner Kinder wohnst. Du der Vater, und du Jesus Christus und du Heiliger Geist. Und danke, dass du uns näherst mit deinem Wort, mit deiner Gegenwart, mit deinem Frieden, mit deiner Freude. Und danke, dass du auch jetzt uns dich zeigen möchtest. Herr, wie wir es gesungen haben, wir wollen dir nahe sein, wir wollen auf dich schauen. Du bist unser Höchstes, du bist unser höchstes Gut. Du bist das Wichtigste in unserem Leben, im Leben der ganzen Erde, im ganzen Universum bist du das Zentrum. Und so hilf uns jetzt auf dich zu schauen und dich im Zentrum zu sehen und sein zu lassen. Wir scharen uns um dich und dein Wort. Amen. Römer 5, 1 bis 5. Ich lese es gerade mal vor. Ich habe es nach einer neuen Übersetzung genommen. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Doch nicht nur darüber freuen wir uns. Wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns Geduld lehrt. Und wer Geduld gelernt hat, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Das ist in Römer Kapitel 5, der Anfang. Davor kommen auch noch einige Kapitel. Kapitel 1 bis 3 entfaltet der Paulus den Römern, was es eigentlich damit auf sich hat. Er schreibt nämlich davon oder spricht zu ihnen, dass wir Menschen die Herrlichkeit Gottes verloren haben. Dass wir ursprünglich eben in Gottes Bild als ein Spiegel gemacht wurden, als ein Gegenüber. Aber dass wir diese Herrlichkeit, die wir ursprünglich hatten, verloren haben. Und er schreibt auch, dass wir jetzt unter dem Zorn Gottes stehen. Und dass es einen Tag des Zorns geben wird, nämlich den Tag des Gerichts, wo Gott eben all die Sünde, all die Schuld bestrafen wird, weil er ein gerechter Richter ist, ein gerechter Gott. Es passt nicht zu seiner Heiligkeit, zu seiner Gerechtigkeit, dass hier auf der Erde Ungerechtigkeit geschieht. Das kann er nicht zulassen als der gerechte Gott. Und deswegen muss er da Gericht drüber halten. Und eben, er schreibt es sehr eindrücklich, dass wir wirklich alle unter diesem Zornesgericht stehen. Wie sehr wir uns vielleicht auch bemühen, ein guter Mensch zu sein. Und wenn man die ersten drei Kapitel liest, dann kann man wirklich sehr deprimiert werden, hinabgedrückt werden. Aber dann schreibt er im Kapitel 4, über den Ausweg daraus. Er schreibt nämlich, dass Gott den Abraham uns als Beispiel gibt. Der Abraham, von dem schreibt er, er hat die Gerechtigkeit, die vor mir gilt, hat er erkannt, nämlich durch den Glauben. Abraham hat mir voll vertraut und das ist der Weg, um diesem Zornesgericht zu entkommen, um als gerechter Mensch herauszukommen. Und dann kommt er eben jetzt zu dem Dann kommt er jetzt zu eben nach zum Kapitel 5 und schreibt eben, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Eben, Jesus Christus steht im Zentrum und das ist das, was uns den Ausweg schafft. Wegen unserer Sünde, schreibt er in Römer 4, 25, Wegen unserer Sünden musste Jesus sterben und er wurde auferweckt, um uns vor Gott gerecht zu sprechen. Das ist der Weg, um herauszukommen. Glaube, Vertrauen auf Jesus Christus, auf das Kreuz. Am Kreuz, es ist sehr gut dargestellt, so dieses dicke Kreuz, wie Jesus da gehängt hat. Man sieht ihn nicht mehr hängen, weil er ist nicht mehr dort, er ist auferstanden, abgehängt und auferstanden. Aber das Kreuz ist sehr, so wie es dargestellt ist, ist sehr tragfähig. Und so wie wir vorhin das gehört haben, da hat sehr viel Platz an dem Kreuz. Sehr viel an Schuld, sehr viel an Sünde, sehr viel an Zweifel. Das ist wirklich tragfähig. Da können wir wirklich alles an das Kreuz bringen. Und der Glaube ist eben das, was uns dort dann herausnimmt. Und der Glaube heißt eigentlich Vertrauen. Ich habe da mal eine sehr schöne Geschichte gehört dazu. Und zwar ist es ein Künstler gewesen, der so über ein Drahtseil geht. Ein ganz bekannter, der hat in Amerika über so einem großen Canyon, tiefe Schlucht, hat ein Drahtseil rübergespannt und ist dann da hin und her gegangen. Und das hat er davor angekündigt und weil er eben so bekannt war, sind da viele Leute hingekommen, um sich das anzuschauen. Und hat er wirklich Kunststücke gemacht, hin und her, rückwärts und vorwärts. Und dann hat er sogar so einen Schubkarren genommen, ist mit dem Schubkarren darüber gegangen und rückwärts wieder zurück. Und sind alle ganz begeistert. Und er hat gesagt, glaubt ihr, dass ich das machen kann, auch wenn da einer drin sitzt? Ja, das kannst du, das kannst du. Wer jetzt ruft, dem der das glaubt, komm hoch, setz dich rein, dann mache ich das. Dann war auf einmal sehr, sehr still. Sie haben nicht das Vertrauen gehabt, dass der das wirklich schafft. Wenn es mich nicht betrifft, dann habe ich schon das Vertrauen. Aber wenn es mich betrifft, dann glaube ich das nicht mehr. Und so ist es mit Jesus auch. Glauben wir ihm wirklich, dass er uns über diese Kluft hinwegbringen kann, die uns von Gott trennt? Wenn wir das fest glauben, wenn wir das wirklich vertrauen, er kann das, wo ich da nicht rüberkomme, ich werde da niemals alleine rüberkommen, aber er kann mich darüber bringen. Ich lege mein Leben jetzt wirklich in seine Hand und vertraue ihm. Das ist Glaube. Und so ein Glaube, das ist der rettende Glaube. Und dann eben, dann dürfen wir gerecht sein. Und dann schreibt Jesaja, der Prophet, oder Gott spricht durch ihn, dann lasst uns doch miteinander den Rechtsstreit führen. Sagt er, selbst wenn eure Sünden scharlachrot sind, sollen sie schneeweiß werden. Eure Sünden mögen blutrot sein, doch sie sollen werden wie die Wolle. Auch Wolle, Baumwolle ist ganz weiß. Also Gott ist das, derjenige, der uns gerecht macht. Und dann ist eben all unsere Sünde, was eben blutrot ist, was eigentlich tot ist, all das möchte weiß machen. Eben durch Jesus Blut. Das heißt auch, Jesus Blut wäscht uns rein. Und das ist eben der Weg. Wenn wir auf Jesus vertrauen, dann vertrauen wir, dass er am Kreuz für meine Schuld gestorben ist, dass sein Blut vor Gott genug Strafe bezahlen ist. Dann macht Gott uns gerecht. Dann macht er uns unser Herz weiß, unser Leben weiß. Und das ist das, was wir ja von Herzen wünschen, dass wir wirklich mit Gott so im Reinen sind. Und eben wir kommen mit Gott ins Reine, wenn wir Jesus vertrauen, dass er uns rein macht, dass er unsere Schuld am Kreuz eben getragen hat. Und dann eben wie Paulus schreibt, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, also Gott erklärt uns für gerecht, wenn wir eben glauben, dass Jesus für uns das gemacht hat, dann haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Frieden, im Duden steht, ist ein vertraglich gesicherter Zustand des Zusammenlebens in Ruhe und Sicherheit. Also ein Vertrag wird gemacht und dann die Staaten oder die Gruppen oder die Menschen vielleicht auch nur, die leben dann in Ruhe und Sicherheit zusammen. Im biblischen Sinn ist es eigentlich noch tiefer. Es geht eigentlich um eine Beziehung, in vollkommener, ungestörter Beziehung miteinander leben, in erster Linie eben mit Gott. Und daraus, wenn ich mit Gott eben in diesem guten Zusammenleben bin, dann entspringt daraus Wohlergehen und Sicherheit. Jetzt hoffe ich, dass ich das mal wirklich richtig kriege. Das ist ein schönes Bild, was ich dafür gefunden habe. Das Mädchen, das ist voll Vertrauen, lehnt sich an diesen König, an diesen Löwe von Juda, Jesus ist der Löwe von Juda, lehnt sich an. Er zeigt seine Kraft, aber das Mädchen ist ganz glücklich bei ihm, ganz geborgen. Es weiß, wenn ich beim König bin, kann mir nichts und niemand was anhaben. Und das ist ein Bild für den Frieden, den wir bei Gott haben. Er beschützt uns, er ist unser König. Er ist gewaltig, er ist kräftig, er ist mächtig. Soll ihm bloß keiner zu nahe kommen, der ihm feindlich gesinnt ist. Aber wenn man sich bei ihm birgt, so wie das Mädchen, dann hat man es gut. Das ist diese tiefe Beziehung, die Gott uns anbietet als der König. Eben, das, um das mal kurz zu wiederholen. Der Glaube macht uns gerecht und die Gerechtigkeit gibt uns den Frieden mit Gott. Und dann schreibt er weiter in Vers 2, durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Gnade ist ein unverdientes Geschenk eines Höherstehenden. Dieser Soldat ist auch wieder recht kräftig, also mit dem möchte ich mich auch nicht anlegen. Diese beiden kleinen Kinder, die haben trotzdem Vertrauen und er schenkt ihnen was. Er ist überhaupt nicht darauf angewiesen, dass er ihnen was schenkt. Aber sie kommen zu ihm, strecken die Hand aus zu ihm und er gibt ihnen was. Das ist so ein Stück von Gnade. Ein unverdientes Geschenk. Das Kind hat sicher nichts gemacht, dass ihm jetzt was geschenkt wird. Aber es hat einfach Vertrauen. Zu dem gehe ich hin. Ich habe jetzt Hunger, ich gehe jetzt zu ihm und der gibt mir sicher was. Und so ist Gott auch zu uns eben. Er hat es nicht nötig, er hat uns nicht nötig. Aber er möchte uns beschenken. Er möchte uns eben die Gerechtigkeit schenken und möchte uns auch viel mehr schenken. Eben der Paulus schreibt, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Die Gnade Gottes darf unsere Grundlage des Lebens sein. Der Paulus beschreibt mal, wie er das erlebt hat. Er hat viel gelitten. Er hat so geschrieben, der Engel des Teufels, der schlägt mich. Und wenn der Teufel oder sein Engel einschlägt, dann muss es schon sehr schmerzhaft sein. Und ich habe dreimal zu Gott gebeten, dass er das bitte wegnimmt von mir, dass diese Leiden aufhören. Und dann schreibt der 2. Korinther 12, 9. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Das ist die Grundlage, darf die Grundlage in unserem Leben sein, die Gnade Gottes. Eben dieses unverdiente Geschenk. Ich darf mit diesem Vertrauen zu Gott kommen. Ich habe es nicht verdient, aber ich komme zu dir, weil ich weiß, du beschenkst gerne. Und auch in Nöten bist du da. Auch in Leiden bist du da. Deine Gnade genügt mir. Mit deiner Gnade kann ich weitergehen. Und der Paulus hat nicht aufgegeben. Wenn du als gesagt hätte, mir ist es zu viel, diese Schläge. Und er hätte aufgehört, den Menschen von Jesus zu erzählen. Er hätte sich zurückgezogen, dann hätte er sicher seine Ruhe gehabt. Aber der Paulus hat gesagt, nein, mir ist es wichtiger. Die Gnade Gottes, die Kraft Gottes, die ist mir wichtiger. Und diese Kraft, die trägt mich da durch. Die lässt mich das aushalten. Die lässt mich auf das Ziel schauen. Das ist mir wichtiger. Und auch in unserem Leben, wo stoßen wir an, wo leiden wir, wo geht es nicht weiter, wo haben wir Nöte, da möchte Gott uns seine Gnade anbieten. Das ist alles, was wir brauchen. Das soll die Grundlage in unserem Leben sein. Nicht meine eigene Kraft, sondern immer wieder Gottes Kraft. In meiner Schwachheit. Ich darf meine Schwachheit zu Gott bringen. Ich muss ihm nicht irgendwas vorspielen. Ich muss auch nicht anderen Menschen was vorspielen, wie gut ich bin. Und ich darf wirklich dazu stehen, ich bin schwach. Ich habe nicht die Möglichkeit, mein Leben wirklich gut zu meistern. Ich komme im Beruf nicht so klar, ich komme in der Ehe nicht klar, in der Familie nicht klar. Ich komme mit mir selber nicht klar. Aber ich darf damit mit meiner Schwachheit zu Gott kommen. Und er wird mir seine Kraft dann geben. Und gerade dann, wo ich nicht weiterkomme, da öffnet sich für ihn die Möglichkeit, seine Kraft zu zeigen. Wenn ich alles selber meistere, dann hat er gar nicht die Möglichkeit zu zeigen, dass er durch mich stark ist. Deswegen muss ich auch nicht anderen Menschen was vorspielen, wie toll ich bin, wie stark ich bin, wie ich alles richtig mache. Das ist gar nicht unbedingt ein großes Zeugnis vor Gott. Aber wenn ich zugebe, wo ich schwach bin, wo ich Zweifel habe, wo ich Mühe habe, aber dass ich in dieser Schwierigkeit eben mit Gott lebe und von ihm die Hilfe bekomme, das ist ein viel größeres Zeugnis für Gottes Kraft. Dann können die Menschen sehen, jawohl, der ist wirklich im Leben, dem geht es wie mir, aber in seinem Leben, da kommt was von Gottes Kraft zur Entfaltung. Das möchte ich auch haben. Ich möchte auch nicht nur immer mit eigener Kraft hier mich vorwärts quälen. Ich möchte auch diese Kraft von Gott haben, die bei diesen Menschen da zum Ausdruck kommt. Also deswegen dürfen wir ruhig zu unserer Schwachheit vor Gott, aber auch vor unseren Mitmenschen dazu stehen. Das ist also eine Folge von dem Frieden, dieser Gnade. Und dann schreibt er weiter, darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Die Hoffnung ist ein bisschen so ein vager Begriff, aber hier in der Bibel wird es eigentlich sehr gut beschrieben. Hebräer 11,1. Was ist also der Glaube? Er ist die Grundlage unserer Hoffnung, ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Also der Glaube ist die Grundlage und auf dieser Grundlage des Glaubens ist die Hoffnung. Also die Hoffnung basiert auf dem Glauben, die Hoffnung im biblischen Sinn. Nicht die Hoffnung, ich hoffe, dass ich heute ein gutes Mittagessen bekomme im Altenheim. Die Hoffnung, die auf dem Glaube an Jesus Christus basiert. Und das ist dann etwas, was ich sagen kann, das setzt sich jetzt in mein Leben um. Ich glaube, dass Gott der Herr ist. Ich glaube, dass er mein Herr ist. Aber wie wirkt sich das in meinem Leben aus? Das ist die Hoffnung. Ich habe die Hoffnung und daraus beziehe ich auch meine Lebenskraft, darauf beziehe ich meine Perspektive. Und das ist das, was mich bewegt und bestimmt. In der einzelnen Entscheidung auch. Ich weiß, da gibt es was anderes noch. Da will ich hin. Und ich weiß, dort komme ich hin mit Jesus. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Und dazu schreibt der Johannes in seinem ersten Brief 3,2, ihr Lieben, schon jetzt sind wir Kinder Gottes. Und was das in Zukunft bedeuten wird, können wir uns jetzt noch nicht einmal vorstellen. Aber wir wissen, dass wir, wenn es offenbar sein wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn so sehen, wie er wirklich ist. Das ist unsere Hoffnung. Da möchten wir hingehen. Und das hat uns Gott versprochen. Da führe ich euch hin. Ursprünglich war das schon gemacht, in meinem Bild, im Paradies. Ihr wart schon wie ich, habt das verloren aus eigenem Verschulden. Aber ich möchte euch wieder dahin bringen. Ich möchte wieder in diese ungebrochene, diese vollkommene Beziehung mit euch treten. Und ihr sollt wieder so sein, wirklich mein Gegenüber, in meinem Bild, so wie ich. Das ist nicht Wahnsinn, wie Johannes das beschreibt. So sein wie er selber. Das können wir uns nicht vorstellen, schreibt er ja auch. Aber er ist gewiss, er hat die Hoffnung und er weiß es. Das ist so, wir werden Gott gleich sein. Wir werden immer noch irgendwie einen Leib haben, aber einen verherrlichten Leib. Unser Denken wird total anders sein, unsere Gefühle werden total anders sein, unser Wollen wird ein anderes sein. Das ganze Leben wird anders sein, aber es wird so sein wie Gott selber. Und ein Stück weit können wir es ja erkennen, wie Jesus auf der Erde gelebt hat. Ein Stück weit werden wir auch so sein, wie Jesus uns vorgestellt wird auf der Erde. Mit dieser Liebe werden wir auch sein, mit diesem Vertrauen, mit dieser Einheit mit dem Vater. Jesus war total eins mit dem Vater, mit dem Heiligen Geist. Und diese Einheit, da dürfen wir dann auch leben. Das ist unsere Hoffnung. Das ist das, was uns eigentlich antreiben möchte. Das alles kommt eben aus dem Frieden mit Gott. Dann fährt aber fort, doch nicht nur darüber freuen wir uns, wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Das klingt jetzt so wieder ein bisschen, worauf habe ich mich jetzt eingelassen? Der Paulus schreibt, er freut sich auch über die Nöte. Er sagt sogar, wir freuen uns auch über die Nöte. Also nicht nur er, sondern gibt es auch noch andere, die sich darüber freuen, dass sie Nöte haben. Das ist schon seltsam. Aber er erklärt es jetzt auch. Denn wir wissen, dass Not uns Geduld lehrt. Also der Paulus hat es gemerkt, er hat viele Nöte gehabt, er hat es auch beschrieben öfters im Korintherbrief zum Beispiel, was er alles für Nöte hatte, Bedrängnisse hatte. Er hat wirklich viel erlitten. Also er ist verfolgt worden, ist gesteinigt worden, hat ein paar Mal Schiffbruch erlitten. Er hat auch tagelang im Meer irgendwo herumgetrieben. Er ist angefeindet worden von Menschen. Eben, er hat diese Schläge bekommen von dem Engel. Er hat wirklich viel, viel, viel durchgemacht. Er schreibt auch, ich war manchmal dran, wirklich zu verzagen und aufzugeben. Aber er hat dann auch gemerkt, dadurch, dass ich dran geblieben bin, dass ich mich festgehalten habe an diesem Anker, dadurch hat mich Gott doch durchgetragen. Und ich habe gemerkt, wenn ich dranbleibe, wenn ich drunter bleibe, dann gelingt mir es. Dann kann ich den nächsten Schritt machen, dann kann ich den nächsten Tag erleben, dann kann ich den übernächsten Tag erleben, von Tag zu Tag, Schritt für Schritt. Das hat seine Geduld gestärkt. Geduld heißt ja darunter bleiben. Das ist eigentlich, ich habe schon mal erklärt, aber vielleicht wisst ihr es nicht mehr, das ist eigentlich ein militärischer Begriff im Griechischen. Das ist der Begriff, wenn eine befestigte Stadt angegriffen wird, das ist die Stadtmauer. Und die Stadtmauer, die musste man dann irgendwie bearbeiten, damit die einfällt. Oben standen aber die Verteidiger und haben dann runter geschossen oder ihre Pfeile runter, Pfeil und Bogen oder Steine runtergeworfen, dass sie unten nicht arbeiten konnten. Und dann haben sich die Angreifer das ausgedacht, wir machen uns ein Dach, ein tragbares Dach. Und jetzt gehen wir mit diesem tragbaren Dach hier an die Mauer dran. Da könnt ihr oben machen, was ihr wollen. Wir sind drunter und wir hauen die Mauer zusammen. Wir bleiben unter dem Schutz des Daches. Das ist eigentlich dieser Begriff Hypomene, darunter bleiben. Also wir werden zwar angegriffen, aber wir bleiben unter dem Schutz Gottes und wir machen weiter, bis wir am Ziel sind, bis diese Mauer da eingebrochen ist, bis dieser Widerstand in meinem Leben gebrochen ist. Das möchte uns dieses Bild oder dieses Wort vermitteln. Und eben das hatte Paulus erlebt, wenn ich dranbleibe unter dem Schutz Gottes, dann können mich die Angriffe von oben, also vom Feind, nicht wirklich umbringen, nicht wirklich hindern dran. Ich bleibe dran, bis dieser Widerstand zu Ende ist, bis der Feind besiegt ist. Und deswegen kann er sich freuen, er hat gemerkt, ich komme weiter. Wenn ich dranbleibe, wenn ich Geduld habe, wenn ich drunter bleibe, dann habe ich Erfolg. Und dann schreibt er, und wer Geduld gelernt hat, ist bewährt. Also das stärkt ihn auch wieder. Jawohl, ich merke, ich kann das mit Gott machen. Ich muss nicht aufgeben. Der Glaube, der trägt mich wirklich durch. Die Geduld, die bringt mich wirklich zum Ziel. Und bewährt zu sein, schreibt er hier eben im Römer 5, festigt die Hoffnung. Also wenn ich erlebe, ich werde angegriffen, heftig angegriffen, aber ich bin unter dem Schutz Gottes, ich bleibe dran und ich erlebe, das funktioniert. Ich komme ins Ziel, ich besiege den Feind, ich erlebe das immer wieder in meinem Leben, dann weiß ich, Gott ist wirklich der, der er sagt. Dann kann ich wirklich hoffen, oder dann hat meine Hoffnung wirklich ein Fundament, er bringt mich auch wirklich an dieses Ziel, an sein endgültiges Ziel. Durch solche Erlebnisse wird auch meine Hoffnung wieder gestärkt. Und wo in eurem Leben eben solche Nöte sind, dann nehmt euch ein Beispiel an dem Paulus. Freut euch drüber, dass ihr mit Gott durchkommt, wenn ihr unter seinem Schutz bleibt, dass ihr die Widerstände überwältigen werdet, dass ihr ans Ziel kommt und dass Gott euch dadurch auch zeigt, er ist verlässlich, er ist zuverlässig, er schafft es, euch auch in die ewige Herrlichkeit zu bringen. Und Moment, Hoffnung. Ich habe hier ein schönes Bild noch für die Freude. Da dürfen wir uns freuen, wenn wir in Nöten sind. Also wir springen ein Stück zu Gott hoch. Und Jesus hat ihnen auch mal gesagt, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Egal was an Nöten da ist, Jesus hat es schon alles erledigt, hat es schon alles besiegt. Er hat es schon alles durchgemacht. Wir wissen ja, er ist in allem wie wir versucht worden. Und hat in allem hat er gesiegt. Deswegen, welche Versuchung oder welche Zweifel oder welche Anfechtung auch kommt, Jesus hat das schon erlebt, Jesus hat es schon überwunden. Und wenn wir in ihm sind, wird er auch das mit uns überwinden. Das hat Jesus uns, seinen Jüngern, zugesagt. Um das nochmal ganz kurz so grafisch darzulegen: Aus dem Friede ist die Gnade und die Hoffnung und die Freude. Und unten nochmal, wie er schreibt, aus den Nöten kann in Geduld sich entfalten, aus der Geduld die Bewährung und aus der Bewährung schließlich die Hoffnung. Und dann der letzte Vers, 5 eben: Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Das ist das, was uns diesen ganzen Prozess durchgehen lassen kann. Das Wissen, als Kinder Gottes haben wir den Heiligen Geist. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist haben in uns Wohnung genommen. Das ist in Johannes 16 sehr schön beschrieben, in ein paar Versen. Einmal heißt es, der Heilige Geist wohnt in uns. Im nächsten Vers heißt es, der Vater wohnt in uns. Und dann Jesus Christus wohnt in uns. Und dann heißt es, Gott wohnt in uns. Also nicht nur der Heilige Geist wohnt in uns, sondern Gott in seiner Dreieinigkeit wohnt in uns, wenn wir seine Kinder sind. Und Gott ist ja die Liebe. Und wenn wir jetzt den Heiligen Geist, wenn wir einen Vater und einen Sohn in unserem Herzen haben, dann ist seine Liebe in uns und dann möchte sie uns erfüllen. Und das ist jetzt wieder, wo wir manchmal sagen, ich spüre aber davon nicht viel von der Liebe Gottes in mir. Aber da dürfen wir dranbleiben, dürfen wir ihn bitten. Lass deine Liebe in mir noch mehr zur Entfaltung kommen. Und zeig mir, wo ich selber da hinderlich bin, wo ich da selber vorsichtig bin oder mich nicht darauf einlassen will. Gott möchte uns erfüllen. Wir sind diejenigen, die ihm da Widerstand leisten, die nicht wirklich mitmachen. Sein Herzenswunsch ist es, dass er uns volle Liebe gibt, dass er uns volle Liebe zeigt. Und da, wo ich spüre, es ist noch nicht so, da habert es, da klemmt es in mir, da weiß ich, was ich zu tun habe. Ihn zu bitten, dass er mich immer mehr mit seinem, mit seiner Liebe wirklich füllt. Es ist die Zusage. Es heißt an anderer Stelle, auch im Römerbrief, dass wir eben diesen Sohn, diesen Geist der Sohnschaft empfangen haben. Eben wir sind Söhne, wir sind geliebte Söhne. Und das meint auch inbegriffen die Töchter. Wir sind geliebt von ihm. Das will unser Geist immer wieder sagen. Der Geist, heißt es auch im Römer, bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Also sein Zeugnis ist in meinem Geist. Mein Geist ist ja das, wo mit Gottes Geist in Verbindung ist, wo ich aufnahmefähig bin für Gottes Reden. Und das sagt mir der Heilige Geist immer wieder: Christian, du bist Gottes Kind. Jeder von euch kann das sagen. Marlena, du bist Gottes Kind. Jeder, der eben diesen Schritt zu Jesus getan hat. Das sagt der Heilige Geist euch immer wieder. Und dass euch das in euer Herz immer wieder aufnimmt. Wir haben nicht den Geist der Furchtsamkeit bekommen, zur Knechtschaft, sondern wir haben den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit bekommen. Es liegt jetzt an uns, wie weit wir diesen Geist, diese Kraft, diese Liebe, diese Besonnenheit in uns aufnehmen. Wie weit wir sie zur Auswirkung kommen lassen. Und das ist was, wo ich viel dran bin und wo ihr auch dran sein dürft. Im Psalm 57,3. Das, wo ich das so praktiziere: Ich rufe zu Gott, dem Höchsten, dem Gott, der es für mich vollendet. Das ist der Gott, der alles vollendet. Diese Schritte durch die Not, zur Geduld, zur Bewährung, zur Hoffnung, der mir eben diesen Frieden schenkt, diesen Glauben, diese Gnade, der mir diese Fülle schenkt. Er möchte es für mich vollenden. Mein Teil ist nur, dass ich dann eben ihn auch vorangehen lasse und dass ich ihm nachfolge. Und dazu, ich rufe zu Gott im Höchsten, dem Gott, der es für mich vollendet. Wir können uns ganz Zeit nehmen zum Gebet und dass jeder von euch zu dem Gott, dem Höchsten, ruft, da wo er merkt, da brauche ich seine Kraft. Dass seine Kraft in meiner Schwachheit zur Vollendung kommt. Wenn ihr den Frieden noch nicht habt, dass ihn wirklich anruft: Zeig mir, wie ich zu deinem Frieden komme. Zeig mir nochmal diese Schritte, die es da braucht. wenn euer Leben noch nicht die Gnade zur Grundlage hat, dieses unverdiente Geschenk annehmen, dann könnt ihr ihn da bitten. Wenn ihr merkt, ich kann mich nicht wirklich freuen, wenn es schwierig wird in meinem Leben, ich habe diesen Glauben noch nicht, diese Geduld nicht, dann könnt ihr auch darum bitten, dass euch da auch vollendet. Und wenn ihr noch gar nicht so merkt, dass der Heilige Geist wirklich in euch ist, dass seine Liebe ausgegossen ist in euer Herz, dann könnt ihr auch darum beten. Da vollkommt das wieder in mir, dass ich das wirklich in seinem ganzen Ausmaß erfasse innerlich. Dass ich wirklich, wie es eben auch im Epheser heißt, ja wirklich vom Innersten her erfasse, die Breite der Liebe Gottes, die Länge der Liebe Gottes, die Höhe der Liebe Gottes, die Tiefe der Liebe Gottes, dass ich das wirklich erfassen kann.